So, guten Morgen. Ein paar Leute weiß ich, die kennen mich. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ein paar Worte mal zu mir. Peter Kaiser. Also ihr habt jetzt wenigstens, wenn ihr Bibel lest, jetzt habt ihr ein Gesicht, wenn ihr immer lest, von den Kaisern, ja? Stellt ihr euch sowas vor? Ist gar nicht so schlimm. Wir wohnen in Heilsbronn, sind in der Gemeinde in Heilsbronn-Bonhof. Ich bin da in der Gemeindeleitung mit dabei, mache die Öffentlichkeitsarbeit und übernehme auch sehr gern Predigtdienste. Meine Frau ist mit dabei, ein paar haben sie schon gesehen oder vielleicht ein paar mehr. Wir haben zwei Kinder, mittlerweile auch ein Enkelkind, auch was Schönes. Das sind die Kinder, die man leichter wieder abgeben kann. Und wenn das so jemand noch was wissen will, könnt ihr mich fragen, Beruf oder sonst was. Das ist heute erst einmal wurscht. Jesus Christus, Herr der Weltgeschichte. Gehen wir lieber mal in die wichtigen Dinge rein. Es ist ja in unseren Tagen eigentlich im Grunde genommen so, dass es niemanden gibt, der sich Politik oder unseren ganzen Nachrichten entziehen kann. Ja? Ein Blick in die Weltgeschichte, seit Jahrtausenden mit Blut und Tränen geschrieben. Und oft hat man den Eindruck, komplett ohne Sinn. Es ist gar nicht so lange her bei uns in Deutschland oder auch in Europa. Man spricht jetzt davon, dass es wieder anfangen kann, eine Flüchtlingswelle, die ihresgleichen gesucht hat. Wir hatten das nach dem Zweiten Weltkrieg auch schon mal, nur da war die Sprache gleich, da war das Denken gleich. Und dieses Mal kamen die Leute aus Syrien, Afghanistan, Afrika, viel weiter weg, tausende von Kilometern. Sie flüchten vor Gewalt, vor Terror, vor dem islamischen Staat, vor Armut. Und auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, es beschäftigt uns noch heute. Die Bilder der letzten beiden Wochen, Vulkanausbruch auf den Philippinen, ein Buschfeuer in Australien, mittlerweile hat der Regen ein bisschen nachgeholfen, jetzt haben wir gleich Hochwasser. Ein Flugzeugabschuss im Iran, dazu haben wir noch die Klimaänderung, Fridays for Future, die Greta und. Und Gott? Warum greift Gott eigentlich nicht ein? Das ist so ein Gedanke, der da irgendwo so hochpoppt. Ich möchte euch einfach mal einen Grundgedanken geben, wie Gott sich eigentlich das mit uns Menschen gedacht hat, ja? Gott hat uns einen Auftrag gegeben, macht euch die Erde untertan. Und wenn du Böses magst, ja, dann greift Gott nicht gleich ein. Du musst nur mal bei Rot über die Ampel fahren und du merkst sofort, es kommt keine Hand von oben, die dein Auto festhält. Ich habe das schon ein paar Mal probiert. Wir Menschen sind aber weder fähig noch willig, in Frieden zu leben. Ja, und Gott lässt durchaus auch das Böse ausreifen. Er sagt einfach, wenn er nicht nach meinen Geboten handelt, ist es halt Unfriede. Wenn er euch nach mir richtet, habt ihr Friede. Wir Menschen haben die Verantwortung vor Gott und Gott wird uns auch zur Rechenschaft ziehen. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich stelle euch jetzt einmal so die Frage, glaubt ihr das? Oder sind wir nicht doch auch, wenn man so alles im Umfeld einmal anschaut, eher an dem Punkt, wo man sagt, sag mal Gott, hast du das wirklich alles noch im Griff? Das wurden die Christen im ersten Jahrhundert übrigens auch gefragt, als sie verfolgt wurden, ja. Also Johannes wurde ja von einem römischen Kaiser auf die Insel Patmos verbannt. Und dort hat sich Jesus dem Johannes gezeigt in einer unbeschreiblichen Art und Weise. Und das werden wir heute als unser Thema haben. Also immer zum Wesen der Offenbarung. Schriften wie die Offenbarung hat es zur damaligen Zeit Unmengen gegeben. Ja? Bereits 150 Jahre bevor Jesus geboren wurde, waren viele im Umlauf und es gab viele, viele zweifelhafte Schriften. Und deswegen hat Gott selbst durch seine Offenbarung Klarheit in diese Zeit gebracht. Und er wollte die Gemeinde vor Verführung warnen und sie trösten. Die Offenbarung ist ein Buch, das uns Glückseligkeit verheißt. Ja? Das ist das einzige Buch der Bibel, das so eine Verheißung hat. Glückselig heißt es an zwei Stellen, wenn du dieses Buch liest und die Weissagung bewahrst. Die Offenbarung hat eine bildreiche Sprache. Vieles wird in Bildern ausgedrückt. Es gibt viele Auslegungen, Auslegungsmöglichkeiten. Es ist nicht alles immer auf Anhieb verständlich. Ihr müsst euch die Offenbarung vorstellen wie eine Wegbeschreibung und während ihr auf dem Weg unterwegs seid, erkennt ihr, aha. Das ist, wenn ich jetzt jemanden hier frage, wie komme ich denn am schnellsten zum Penny, ja, dann kann das sein, dass der eine sagt, da fährst du da vorne runter, da wo es nicht mehr weitergeht, nach links bis zum Kreisverkehr und dann nach rechts und da ist der Penny. Der andere sagt mir, du fährst da quasi vorne runter, Richtung Nürnberger Straße, biegst die nach links ein, durch die Unterführung und am Kreisverkehr in die untere Bahnhofstraße. Deckt sich weitgehend so an einigen Stellen, ist aber ziemlich verschieden. Feststellen werde ich erst dann, wenn ich das fahre. Was wir lernen müssen, ist die Bilder zu lesen, zu verstehen, zu deuten. Und manche werden wir erst verstehen, wenn sie geschehen. Also, lasst uns einsteigen. Offenbarung 4. Danach sah ich, siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Johannes bekommt hier einen Standortwechsel. Ja? Die Tür zum Himmel ist offen, die ist seit Jesus hier war nicht mehr verschlossen. Und der Engel, der quasi mit Johannes redet, der sagt ihm, du Johannes, wenn du Durchblick für diese Welt bekommen möchtest, dann reicht kein Blickwechsel mehr, dann musst du einen Standortwechsel machen. Du brauchst eine höhere Warte. Komm zu mir herauf. Ja? Denn wer die Welt regiert, wo die Kommandozentrale ist, das können wir von der Erde aus nicht sehen. Ja. Alles, was wir in der Bibel oder auch in der Offenbarung lesen, ist von einer höheren Warte her geschrieben. Und deswegen hier, ich zeige dir, was geschehen muss. Gott hat die Zügel nach wie vor in der Hand. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste. Die repräsentieren übrigens die Stämme und die Apostel. Sie waren mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen, vorn und hinten. Ein Thron stand im Himmel. Der Thron ist die Schaltstelle der Weltregierung. Und anstatt zu zeigen, was in der Zukunft überhaupt passieren wird, ja, zeigt Gott dem Johannes erst einmal, wer die Zukunft regiert. Ja? Denn was kommen muss, das wird nicht von den Machthabern hier in der Welt entschieden. Das entscheidet Gott. Aber zunächst erst einmal darf Johannes den Thron sehen. Ja? Alles ist auf den Thron hin konzentriert. Es gibt im Neuen Testament gibt es ungefähr 60 Thronstellen, über 45 davon in der Offenbarung und allein hier in dem Abschnitt sind es 12. Ja? Auf dem Thron, vor dem Thron, unter dem Thron, vom Thron gingen aus. Ja? Das ist im Grunde genommen, man sieht letztendlich, dass Johannes erst einmal sieht, hier ist die Konzentration der Macht. Und dann sehen wir ein gläsernes Meer davor, das Völkermeer, das für Gott vollkommen transparent ist. Er sieht alles. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite war gleich einem Stier und die dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte war gleich einem fliegenden Adler. Und jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Das dreifache Heilig finden wir außerdem überhaupt nur noch bei Jesaja. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß. Und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Krone nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Die vier Gestalten. Ein Thema, das eigentlich für viele, viele immer etwas ist, wo man lange diskutiert. Ich gebe euch ein paar Gedanken dazu. Letztendlich diese vier, die haben mehrere Bedeutungen. Das erste sind erst einmal die vier Evangelien. Matthäus repräsentiert Jesus als den König. Und deswegen ist es auch der Löwe, weil der Löwe ist allgemein der König im Tierreich. Interessanterweise ist es aber so, dass der Löwe auch das Stammeswappen vom Stamm Juda ist. Und die Farbe Purpur, die wir hier finden, die repräsentiert die königliche Farbe. Das heißt, es gehört eigentlich alles an diese Ecke hin. Ich habe euch das deshalb einmal aufgemalt, weil man sich das immer so schwer vorstellen kann, wie diese Stämme damals gelagert waren. Das zweite ist der Stier oder der Ochse. Der Stier ist ein dienendes Tier. Das repräsentiert den Markus, also das Evangelium des Markus, wenn da wird Jesus als ein demütiger Diener dargestellt. Deswegen hat übrigens das Markus-Evangelium keinen Stammbaum, weil ein Diener braucht keinen Stammbaum. Die Farbe ist Scharlach und der Ochse ist übrigens das Wappen von Ephraim. Und Ephraim war westlich der Stiftshütte angesiedelt. Das dritte ist das Angesicht des Menschen. Das steht für das Lukas-Evangelium. Und es repräsentiert Jesus als den perfekten, sündlosen Menschen. Und der Stammbaum geht hier zurück bis Adam. Die Farbe, die hier präsentiert wird, das ist weißes Leinen. Und das war auch die Farbe von Ruben. Und das Angesicht eines Wappen, des Menschen ist übrigens das Wappen von Ruben. Diese Wappen kann man übrigens nicht automatisch immer aus der Bibel ziehen, das kommt aus der jüdischen Tradition, da kann man das ermitteln. Dann haben wir noch den Adler. Der Adler herrscht und lebt über den Höhen, ja, und der repräsentiert Jesus als den Sohn Gottes. Jesus hat da einen göttlichen Stammbaum, das ist von Johannes her, wenn er am Anfang liest, am Anfang, ja, war das Wort, ja, das heißt, Johannes geht ja viel weiter zurück in seiner Darstellung von Jesus, er ist ewig. Hier wird die Farbe blau genannt, ja, und blau ist quasi die Farbe von Dan und der Adler ist auch das Wappen von Dan. Man nimmt eigentlich an, dass diese Stämme jeweils in der Mitte waren, zumindest so wird es in der Bibel beschrieben. Und was ihr euch als Bild mitnehmen könnt, ist, wenn ihr nämlich diese Anordnung der Stämme um die Stiftshütte mal seht, seht ihr, dass das ein Kreuz ergibt. Diese Tiere und die 24 Ältesten, die beten jetzt an. Die beten dem auf dem Thron an. Und die Begründung für die Anbetung ist, du hast alles geschaffen. Das war übrigens nach meiner Bekehrung meine erste Kernfrage. Ich habe mir den Schöpfungsbericht durchgelesen, ich habe mir die Evolution angeschaut, habe gesagt, egal was andere sagen, die beiden Konzepte passen nie im Leben zusammen. Ich habe mich dann viel damit beschäftigt. Ich bin eigentlich eher ein analytisch denkender Mensch. Ja. Ich arbeite im Projektmanagement. Da können mir meine Kunden auch nicht irgendwo ein X für ein U zumachen. Ich habe mich eigentlich immer mehr in das Thema eingelesen und kann heute eigentlich sagen, die Evolution ist genauso unbewiesen wie die Schöpfung oder genauso bewiesen. X, wie es weiß man nicht. Und viele, viele Spuren, die wir als Fragmente haben aus der Vergangenheit, kann man sowohl so als auch so deuten, wenn man das möchte. Es ist nur so, dass im Moment ungefähr 99,9% aller Forschungsgelder in Evolutionsforschung reingehen. Da wird man von der Schöpfung nicht viel finden. Es ist halt einfach von der Wissenschaft vorbelegt. Und mittlerweile hat es immer mehr den Rang einer Religion, wobei das jetzt irgendwann bald vom Umweltschutz abgelöst werden wird. Es gibt gute Gründe, nicht zu glauben, dass es die Evolution gibt, und auch wissenschaftlich gute Gründe, ja. Und ganz ehrlich, wenn ein Artikel anfängt mit "es ist wissenschaftlich erwiesen", dann würde ich am liebsten gerne zum Papierkorb gehen und so, oh, ich kann es nicht mehr hören. Es geht weiter. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Die Leser damals haben dieses Bild sofort verstanden von dieser Buchrolle. Ja? Denn römische Kaiser bekamen bei der Thronbesteigung eine 7-fach versiegelte Buchrolle und die haben sie dann gezeigt. Und in dieser Buchrolle war das Regierungsprogramm des Kaisers drin. Deshalb, wenn ihr römische Kaiser, wenn ihr irgendwelche Bilder seht, ja, werdet ihr häufig römische Kaiser sehen mit so einer Buchrolle in der Hand. Und man fragt sich immer, was das soll. Das ist einfach die Regierungserklärung. Die Bedeutung des Bildes ist, wer dieses Buch empfängt und diese 7 Siegel brechen darf, der ist der Herr des Endes. Der ist der letzte Herrscher auf dieser Erde. Und in der Buchrolle finden wir Gottes Weltpläne, Gottes Regierungsprogramm mit dieser Welt. Und in so einer Rolle, wenn man reinschaut, ja, man kann ein bisschen was lesen, außen und innen, aber das meiste ist ja zusammengerollt, es bleibt verborgen, unscheinbar. Das Buch ist übrigens in der rechten Hand. Die rechte Hand bedeutet, es ist die Tathand. Wann immer ihr die rechte Hand in der Bibel lest, das ist eine Tathand. Jetzt wird einer gesucht, der würdig ist, das Buch zu nehmen und die Siegel zu brechen. Die ganze Welt hungert nach der Auflösung dieser Welträtsel. Und im Himmel wird die Frage gestellt, wer ist würdig? Und dann kommt diese Rückmeldung: Niemand. Kein Mose, kein David, kein Elia. Dann schauen sie auf der Erde nach: Niemand. Kein Trump, kein Putin. Kein Assad. Dann schauen sie unterhalb der Erde nach. Keiner der gestorbenen Großen, kein Dämon, kein Geist. Niemand. Und Johannes weint. Und ich glaube, ohne Jesus im Blick auf die Zukunft dieser Welt kann es uns ja echt zum Heulen sein. Aber einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Wie geschlachtet, es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Gott hat nur eine Antwort auf die Tränen des Johannes. Eine Antwort auf alle Nöte dieser Welt. Es ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ich glaube, wer die Offenbarung und vielleicht auch die Bibel verstehen will, der muss diese Verse, die Verse 5 bis 10 in dem Kapitel lesen, wo wir Jesus als den Sieger, als den Regierer, als den Triumphator sehen. Ich glaube, die Weltgeschichte und auch die Offenbarung ist ohne Blick auf das Lamm Gottes, ja, das gesiegt und überwunden hat. Es ist ein Buch, das uns Angst und Bange macht. Die Offenbarung soll aber ein Trostbuch sein. Es soll uns Trost geben. Und hier finden wir jetzt vier Bilder. Das erste Bild ist das Lamm als Sieger in der Mitte. Ja? Jesus ist Brennpunkt des Handeln Gottes. Und alles, was Jesus aus der Mitte verdrängt, das bedrängt auch mich. Das ist auch in unserem Leben so. Ob es Arbeit ist, kann auch Gemeindearbeit sein, Menschen, Wohlstand. Wenn Jesus aus unserer Mitte geht, werden wir Bedrängnis haben. Deswegen wird hier Jesus auch in die Mitte gestellt. Das zweite Bild ist, wir haben hier das Lamm mit einer Schlachtwunde, wie er wirkt. Das kommt ja vom Bild her aus dem Alten Testament, ja, wo wir quasi den Sündenbock und auch die Opfer hatten. Und hier heißt es, es ist das Lamm, das der Welt die Sünde trägt. Mal ganz ehrlich, was haben wir für einen Glauben? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Diese Welt, ja, die sucht nach Hoffnungsträgern. Nach Menschen, an denen sie sich orientieren und aufrichten kann. Wisst ihr, den Asterix und den Obelix, der die Römer verprügelt, dass sie gar nicht mehr gerade laufen können. Den James Bond, der überall irgendwo eine Lösung hat. Und wir bieten der Welt ein Lamm an, das geschlachtet wurde. Wir bieten ein Lamm an, das geschlachtet wurde als den Hoffnungsträger dieser Welt, als den Messias dieser Welt. Entweder wir haben eine Meise oder wir wissen einfach mehr. Und deswegen müssen wir auch alles aus der Warte Gottes sehen. Nur aus der Warte Gottes, aus dem, was Gott da getan hat, können wir das eigentlich erklären. Wir haben unseren Mitmenschen etwas zu sagen, das weit über unser Leben hinausgeht. Ja? Hier ist jemand, der sich für uns gegeben hat und Blut ist das Zahlungsmittel, das vor Gott gilt. Und das Lamm hat uns erkauft. Erkauft als rechtmäßiges Eigentum für Gott aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und ganz wichtig zu wissen ist letztendlich, weil wir das manchmal ganz gerne verwechseln, die Strafe für Sünde ist der Tod. Weil wir manchmal, wenn wir Leiden haben, immer denken, ja, jetzt schmeißt man halt Gott was rein, weil ich wieder mal irgendwas falsch gemacht habe. Leiden ist keine Strafe für Sünde, war es noch nie. Die Strafe für Sünde ist der Tod und die hat Jesus getragen. Und wenn Gott uns das eine oder andere Leiden einmal auferlegt, dann vielleicht viel mehr, damit wir barmherzig werden und unseren Menschen im Leid mithelfen können. Wir können da ja auch so einige Takte davon erzählen, wenn ich an unseren Sohnemann denke. Das dritte Bild ist das Lamm mit den sieben Hörnern. Das Horn bedeutet in der Bibel Macht. Und sieben Hörner bedeuten die volle Macht. Vollmacht, weil sieben ist die Vollzahl in der Bibel. Hier erinnern wir uns wieder an den Satz, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das Lamm hat Vollmacht. Und dann haben wir noch das Lamm mit den sieben Augen. Wir können uns das mittlerweile relativ gut vorstellen mit den Augen, weil es hängen ja mittlerweile genügend Augen irgendwo an Bahnhöfen oder sonst was rum. Ja? Also wir werden mittlerweile schon ganz gut überwacht, aber das Auge in der Bibel zeigt die Wachsamkeit an. Ja? Und hier soll es eigentlich heißen, dass dem Lamm nichts entgeht. Es bleibt dem Lamm nichts verborgen. Er wacht über uns. Die sieben Geister, die hier beschrieben werden, das ist die Allgegenwart Gottes. Und wenn wir die sieben Geister näher beschrieben haben, wird er darf in Jesaja 11,2 noch gucken. Da sind alle sieben Geister schön beschrieben. Die Reaktion lässt nicht auf sich warten. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Die goldenen Schalen, das sind übrigens die Gebete der Heiligen.
Ja.
Ob ihr das glaubt oder nicht, unser Gestümper kommt vor Gott. Und ihr müsst euch das einmal vorstellen von unseren Gebeten, weil wir sagen ja immer, wir wissen gar nicht genau, was wir beten sollen. Stellt euch vor, ihr habt ein kleines Kind, das kommt mit einem Zettel, mit irgendeinem Gekritzel zu euch, ja, und sagt, schau mal, was ich dir geschrieben habe. Niemand von euch wird diesen Zettel einfach achtlos wegwerfen, sondern wird verstehen wollen, was das Kind mir sagen möchte. Und genau das macht Gott auch mit unserem Gekritzel. Ja? Denn Jesus sagt nicht umsonst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind und sie werden eins, worum sie bitten, haben wir Teilhabe an der Weltregierung Gottes. Unsere Gebete kommen vor dem Thron. Und um ehrlich zu sein, das sage ich jetzt eher zu mir als zu euch, eigentlich wünschte ich mir, dass ich das viel konsequenter bedenken würde. Ja? Ich gehöre einfach auch zu den Tatmenschen, die lieber erst einmal im Dienst vor Gott hin und her rennen, als die Zeit im Gebet zu haben. Aber was könnten wir manchmal nicht alles tun, wenn wir anstatt über die Zeitung, über das Fernsehen uns aufregen, schlicht und ergreifend barmherzig uns hinsorgen für die Leute beten? Einfach um anzudeuten, wir regieren mit. Nur wer tut's, ne? Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Also wir sind zur Herrschaft über diese Erde berufen. Wir sind Priester und Könige. Macht euch die Erde untertan. Und das ist interessant, ja, wir haben hier so diese erste Huldigung, ja. Was wir jetzt eigentlich in dem Abschnitt erleben, ist, dass es ein anschwellender Lobpreis wird, ja. Das ist quasi die Fortsetzung der Anbetung aus Kapitel 4. Und jetzt fängt es erst einmal in der unmittelbaren Thronumgebung an, ja. Und hier liegt der Nachdruck auf Sehen. Jetzt möchte ich einfach euch einmal in dieses Gedenken mit reinnehmen, ja. Dass wir diesen dreifachen Lobpreis auch einmal miteinander machen. Das Lied kennt ihr vielleicht. Und jetzt singen erst einmal nur die Männer. So in der unmittelbaren Thronumgebung. Schauen wir mal, vielleicht hätten wir ja hier 24 Älteste, wenn wir durchzählen. Also ihr Männer, ihr dürft jetzt erst einmal singen. Mach mit, passt. Es geht weiter. Ich sah, ich hörte eine Stimme, viele Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 4000 mal 1000. Die sprach mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Die zweite Anbetungswelle, ja. Hier hört er die Stimme, viele Engel. Und meine Damen, wer kann denn die Engel besser machen als ihr?
Musik
jetzt hören sollen. Richtig gut. Ja, der Text geht aber noch einmal weiter, ja. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, in dieser dritten Anbetungswelle, das sieht Johannes nicht mehr, er hört eigentlich nur noch. Ja, die Huldigung schwillt quasi an, ja, und im ganzen All gibt es keinen Missklang mehr. Das Lamm herrscht unwidersprochen. Alle Knie, heißt es, werden sich vor Jesus Christus beugen. Und dieser Lobpreis, du bist würdig, ja, der erscheint quasi im ganzen Universum. Diese dreifache Huldigungswelle gab es übrigens damals auch bei der Besteigung, der Thronbesteigung der römischen Kaiser. Also auch das war wieder ein Bild, das den damaligen Leuten vollkommen transparent war. Und jetzt natürlich ganz klar, jetzt müsst ihr alle mal singen. Aber es ist eine Momentaufnahme. Noch warten wir darauf, dass Jesus wiederkommt und sein Reich sichtbar aufrichten wird. Ja? Das Bild dazu finden wir in Offenbarung 20. Und zwischen Offenbarung 20 und dem, was wir heute gelesen haben, sind die Kapitel 6 bis 19 in der Offenbarung. Die gehen über die Gerichte, die gehen über den Antichrist, ja. Das sind alles die Dinge, die dann quasi im Grunde genommen aus der Offenbarung man ein Stück weit auch entnehmen kann. Ja? Die Welt wird zusammenwachsen. Es soll einen Weltherrscher geben. Wir werden immer mehr auch, ich sage es jetzt einmal so offen, mit den Schurkenstaaten zusammenwachsen. Ja? Iran oder anderen. Wir werden immer weniger Demokratie haben. Das wird zurückgehen. Irgendwann haben wir wieder eine Diktatur über die ganze Welt und die freie Meinungsäußerung, die wird irgendwann auch einmal nicht mehr möglich sein. Und um ehrlich zu sein, das kannst du auch heute nicht mehr. Wenn du bestimmte Themen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft ansprichst, als etwas, wo du sagst, das ist nicht richtig, dann kannst du auf Facebook kannst einen Shitstorm kriegen und wenn du das ganz persönlich sagst, dann halten dich die Leute nicht mehr für normal. Der Ruf nach einem Problemlöser kommt immer mehr. Ob wir das noch erleben, kann ich euch nicht sagen. Nur, keine Angst, Jesus ist und bleibt Sieger. Und deswegen einen kleinen Ausblick noch, wenn Jesus sein Reich aufrichten wird, das tausendjährige Reich, ja, dann werden nämlich vier Dinge deutlich werden. Und das möchte ich einfach nur ganz kurz skizzieren. Das eine ist, es wird deutlich werden, wer Jesus ist, ja. Er wird die Friedensfrage lösen, er wird die religiöse Frage lösen und auch die soziale und auch die Machtfrage. Es wird ganz klar sein, Jesus ist derjenige, der alles tun kann und an dem nichts vorbeigeht. Er wird übrigens auch die Umweltfrage lösen, weil ganz ehrlich, diese Welt wird nicht zugrunde gehen, bevor Jesus nicht bewiesen hat, dass er sie regieren kann. Das Zweite, was sein wird, ist, dass offenbar werden wird, wer Satan, wer der Teufel ist. Es werden nämlich seine Lügen, vor allen Dingen ohne Gott zum Frieden und Wohlstand zu kommen, entlarvt werden. Denn jeden Frieden, den wir schaffen, der ist bisher in einer Katastrophe geendet. Wenn Jesus kommen wird, wird er den Teufel mit dem Hauch seines Mundes wegpusten. Als Drittes wird noch deutlich werden, wer der Mensch ist. Wir erzählen immer, dass die Krisensituationen eben im Grunde genommen durch die schlechten Verhältnisse kommen. Ja? Im Nahen Osten ist es so das Klassische. Aber Leute, es sind nicht die Verhältnisse, es sind einfach wir Menschen. Bessere Verhältnisse, besser nicht der Menschen, sonst hätte es in Deutschland die RAF gar nicht gegeben. Das waren nämlich alles hochintelligente Menschen und denen ging es gut. Die Verhältnisse ändern nicht den Menschen. Menschen, die nicht erlöst sind, werden durch gute Verhältnisse nicht besser. Und dann wird auch noch klar werden, wer die Gemeinde ist. Dieser verachtete Haufen. Ja. Jemand hat einmal so schön gesagt, ja, die Krüppelgarde Jesu wird mit ihm regieren 1000 Jahre. Also stellt euch bitte darauf ein, ja, dass das mit dem weißen Nachthemd und mit dem dauernden Halleluja-Singen nichts werden wird. Sie werden über die Erde herrschen wie Könige. Wir werden Arbeit haben. Haben wir übrigens auch schon heute. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Das wollen wir jetzt auch tun. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du der Herr dieser Weltgeschichte bist. Du bist das Lamm Gottes, das ja in diese Welt gekommen ist, um unsere Schuld zu tragen, aber auch um ja, uns zu erlösen. Und du wirst wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und nicht nur wir werden dann staunen. Und wir wollen dich dafür loben und preisen und anbeten, dass du uns da immer wieder auch ein Stück weit davon zeigst, dass wir immer wieder auch ein Stück weit von dir sehen können, von deiner Macht, von deiner Herrlichkeit. Und ich möchte einfach darum bitten, dass du uns das einfach in unser Herz schreibst, dass wir wissen, du regierst die Welt. Und wenn es noch so anders aussieht, du hast alle Fäden in der Hand. Dafür dürfen wir dich loben, preisen und anbeten. Lasst uns jetzt gemeinsam so beten, wie uns das Jesus gelehrt hat.